Frage, werde ich gleich noch kurz darauf eingehen. Erstmal schön, euch alle zu sehen. Ihr seid alle hier und ihr seid auf dem Weg Richtung Nachfolge. Einige sind da schon weiter, andere noch eher am Anfang. Aber das Ziel ist das gleiche. Wir wollen lernen, wie wir ihm nachfolgen können. Für alle, die im ersten Teil nicht dabei waren, eine kurze Zusammenfassung. Wir haben uns angeschaut, ich starte noch die Präsentation, wir haben uns angeschaut, was Nachfolge ist. In der Probe hat es geklappt. Alle Verbindungen stehen. Auf jeden Fall haben wir uns angeschaut, was es bedeutet, nachzufolgen. Wie sieht Nachfolge aus, haben wir uns gefragt. Wir haben uns zwei Arten der Nachfolge grundsätzlich angeschaut. Dass man Gott nachfolgt, dass man Menschen nachfolgt, die Gott gesetzt hat. Das sind zwei unterschiedliche Nachfolgearten, die aber derselben Sache dienen. Wir haben uns auch drei mögliche Reaktionen auf Jesu Anspruch der Nachfolge angeschaut. Das Nein zur Nachfolge war die erste Reaktion. Erinnert ihr euch, wir hatten auch da Herr der Ringe-Ausschnitte. Es ging um Boromir, den Sohn Gondors. Der sagte, wir brauchen keinen König. Das war die eine Reaktion der Nachfolge. Die zweite Reaktion war ein oberflächliches, ich nenne es mal ein Jein. Ja, also mit Gott gehen ist schon eine gute Sache, zumindest ein Teil des Weges, aber ja, wenn es mir nichts mehr bringt, dann mache ich doch lieber mein Ding. Dann treffe ich meine Entscheidung, gehe meinen Weg. Da habe ich doch scheinbar mehr von. Und die dritte Art, die ich ja auch favorisiert habe, war ein kompromissloses Ja zur Nachfolge. Also echte Jüngerschaft. Oder auch wie Boromir das sagte, mein Hauptmann, mein König. Jetzt hätte ich gerne die Präsentation. Ist an. Vielleicht müsst ihr oben noch was rumswitchen, weil ich kann nochmal aus- und einschalten, ob das was bringt. Nee, das ist ja nicht automatisch. Ich kann es nochmal ausstecken, ob dann was passiert. Und so hatten wir es eben. Es lief einwandfrei. Sehr schade, weil heute, wir brauchen die Präsentation. Ich kann nicht ohne predigen. Aus verschiedenen Gründen. Hey, was ist passiert? Welcher Knopf war es? Mach den rot. Okay. Die Mikro kratzt ein bisschen. Gell? So. Also die drei Arten der Nachfolge, hier sehen wir sie nochmal schriftlich. Das waren die die wir uns das letzte Mal wesentlich angeschaut haben, um rauszufinden, wo stehe ich eigentlich? Auf welchem dieser drei Schienen bin ich? Bin ich eben da, dass ich sage, ich mache es lieber allein, ich mache es ohne Gott? Oder dass ich schon auf dem Weg bin und sage, ja, Gott ist cool, ich gehe gerne hierher, weil hier erlebe ich was mit Gott und ich merke, hier ist wirklich mehr als nur Religion, hier ist eine Kraft. Oder bin ich schon an der dritten Stufe? Vorhin haben wir mit der jungen Frau gebetet, die sagte, ich möchte jetzt wirklich alles Gott geben, nicht nur so vieles so. Also der Raustritt aus dem Christsein hinein in das, was die Bibel Jüngerschaft nennt. Sagen, ja, okay, sein Wille soll geschehen, auch wenn er mir nicht immer gefällt. Das eben den Zehnten, hast du eben genannt. Nein, das kenne ich Christen, die damit ein Problem haben. Das steht im Buch, oder? Das ist Teil seines Plans. Gefällt das uns immer? Nicht immer sofort. Wenn wir nachher natürlich die Segnung des Ganzen erleben, ist das eine ganz andere Geschichte. Aber erstmal ist es ein Glaubensschritt. Wie das Reden in Zungen, wie die Wiedergeburt selbst. Und diese Schritte sind erstmal Glaubensschritte. Ich brauche Glauben, um überhaupt da einen Fuß von anderen zu setzen. Heute geht es um den Preis der Nachfolge. Ich wäre ein schlechter Lehrer, wenn ich euch nicht auch die andere Seite der Medaille zeigen würde, so dass ihr wisst, ja, Nachfolge ist nicht billig. Manche verkaufen sie ja billig. Ja, werd Christ und alles wird gut und wirst heil und Wohlstand, alles ist da. Und Ich sage es immer bewusst, das stimmt. Und. Ich sage nicht aber, und. Und da ist auch noch was anderes, was dazugehört. Es gibt auch ein Leiden um Christi willen. Es gibt Verfolgung manchmal. Auf der Arbeitswelt oder in der eigenen Familie gibt es Dinge, die wir aushalten, wenn wir Christ sind. Auch das ist Teil des Bundes, den wir mit Gott haben dürfen. Und da wollen wir uns gleich noch ein bisschen drüber unterhalten. Es geht auch heute um richtiges und falsches Denken und wie ich Denkfehler korrigieren kann. Und dafür brauchen wir vor allem dann gleich nochmal unseren Beamer, weil da wollen wir uns ein paar Bilder anschauen, die vielleicht den einen oder anderen verblüffen. Außerdem werden wir uns mit dem richtigen Hören beschäftigen. So, anfangen tun wir mit Nachfolge hat ihren Preis. Und da haben wir uns eben diesen Videoausschnitt angeschaut. Wer hat den Herr der Ringe gesehen, diesen zweiten Teil, die zwei Türme? Okay, kennen doch einige, brauche ich nicht so viel ausholen. Es geht um eine Schlacht, die bevorstand, und dieser König Theoden war mit einer kleinen Anzahl von Menschen unterwegs in eine Festung oder war schon in dieser Festung und wusste, er hat mit 300 gegen 10.000 zu kämpfen, also eigentlich ein aussichtsloser Kampf. Ihr habt gesehen, das meiste von diesen 300 waren Kinder oder alte Leute, wenig wirklich erprobte Kämpfer waren dabei. So, es sah ganz, ganz schlecht aus. Und dieser König hatte Selbstzweifel. Kann ich mir vorstellen. Oder in so einer Situation fragt man sich auch, wer bin ich eigentlich? Er fragte seinen Adjutanten Gamlin, wer bin ich? Wie siehst du mich? Was habe ich hier eigentlich zu tun? Ich habe doch keine Chance. Wem folgen die Leute? Wohin? Unser König heißt Jesus Christus. Und im Gegensatz zu jedem menschlichen Herrscher hat er diese Selbstzweifel nicht. Und zwar berechtigterweise nicht. Er weiß genau, wer er ist. Er ist der König der Könige. Er ist der Herr der Herren. Und wer ihm folgt, wird diese Frage nie hören aus der Unsicherheit heraus. Aber er wird diese Frage immer gestellt bekommen. Zu jedem von uns hat oder wird Gott diese Frage stellen. Wer bin ich für dich? Und die Antwort darauf entscheidet letztlich über Himmel und Hölle. Kann ich sagen, du bist mein König? Gute Antwort. Richtige Richtung. Aber noch nicht das Ziel. Weil das sagen viele. Religion sagt es auch. Christliche Religion sagt es. Ja klar, Gott ist, Jesus ist der König. Weil im Kopf wissen wir das ja. Ne? Irgendwie haben wir das gelernt im Religionsunterricht. Jesus Christus, König der Könige. Okay, ist noch für viele eine Floskel. Aber natürlich ist es viel mehr als das. Die Frage ist dann, die ich mir stellen muss, vertraue ich meinem König? Ihr merkt, die Frage ist andersrum. Vertrauen Sie mir, hat er gefragt, der unsichere König. Wir fragen, vertraue ich meinem König? Ich meine, wenn es richtig dicke kommt, wenn gerade alles den Bach runterzugehen scheint, alles am Zerstören zu sein scheint, wenn eine Ehe zerbricht, ein Job in Gefahr ist, eine Altersversorgung dahinschmilzt, gesundheitlich üble Diagnosen kommen, wer ist er dann für mich? Vertraue ich ihm dann auch noch? Vertraue ich ihm auch dann noch, wenn ich weiß, ich gehe gerade meinen letzten Weg? Irgendwann kommen wir zu diesem Punkt. Und ich wünsche uns das alles im hohen Alter erst. Aber glaubt mir, auch dann wird diese Frage relevant sein. Manchmal stellen sich junge Leute vor, im Alter ist es ja leicht zu sterben. Ich habe anderes beobachtet. Ich habe beobachtet, wie 80-Jährige genauso schwer loslassen können wie 30-Jährige. Die Frage ist jetzt zu entscheiden, vertraue ich meinem König, dass er mich auch nach diesem Leben weiterführt, dass danach was auf mich wartet, dass es nicht vorbei ist, dass es sich gelohnt hat, hier mit Gott zu leben. Vertraue ich darauf? Oder ist das auch nur so ein, naja, wir sind halt hier jeden Sonntag und wir machen hier so ein Vereinsding, ja? Okay, ja klar, Gottesdienst geht mal halt sonntags. Ich merke, ich kratze heute ein bisschen tiefer an unserer äußeren Rinde, die bestimmt bei uns allen toll aussieht. Aber ich kratze bei mir auch immer wieder tiefer, weil ich will wissen, was ist dahinter, weißt du? Hinter dem Anstrich, der schön ausschauen kann. Ist es echt? Wer ist mein König? Und dann die Frage, wo sind Ross und Reiter? Wo bin ich? Wo bist du? Wo ist Ross und Reiter? Wo ist das Transportmittel des Evangeliums, das du und ich sein sollen? Sind wir unterwegs mit der guten Botschaft oder haben wir sie vergraben? Verstecken sie wollen keine Kontakte, bleiben da, wo wir sind. Wir sind ja gerettet, alles wird gut. Gefährliche Situation. Und dann die Frage, die mich sehr bewegt hat. Wie konnte es nur so weit kommen? Ich glaube, dass das eine Frage ist, die Jesus uns stellen wird eines Tages. Er wird sich Gemeinden vielleicht sogar zusammen vornehmen, ich weiß es nicht. Ich glaube, er stellt uns heute die Frage. Dann, wenn die kleinen Jungs die großen Helme anziehen und die Waffen bekommen und Gott eigentlich da steht und sagt, wo sind die Männer? Wo sind die Männer? Wir sitzen in der letzten Reihe und genießen die Predigt. Wo sind die Männer? Und natürlich auch die Frauen. Haben sie ihre Rüstung an, in Epheser 6 beschrieben? Ihre geistliche Rüstung? Sind sie dabei, die Gelegenheiten zu erkennen, die sich ergeben, die Gott ihnen gibt? Und einzuschreiten, nutzen sie Gelegenheit zum Dienst, wo immer sie sich bietet, oder drücken sie sich? Männer, wo seid ihr? Ich gucke manchmal in den Spiegel und sprach mich dieselbe Frage. Hey, wo könnte ich noch weitergehen? Wo fehlt noch was? Wo fange ich an, bequem zu werden, mich zurückzuziehen? Meine Jüngerschaft an den Nagel zu hängen, an dem steht, bin ja gerettet. Wie konnte es nur so weit kommen? Ich glaube, das Reich Gottes hat weltweit großen Schaden genommen, dadurch, dass viele Männer und Frauen sich nicht in den Dienst rufen ließen, den Gott für sie hat. Ja, ist ein toller Prediger vielleicht in der Gemeinde, ein toller Pastor. Aber darf mich das dazu bringen, mich innerlich zurückzuziehen und die Aufgaben anderen zu überlassen, zu denen ich berufen bin? Wir haben bald ein Gabenseminar, ist fantastisch. Thomas hält es. Wo junge Leute herausfinden, wo sind meine geistlichen Gaben? Wo hat Gott mir was anvertraut, was ich entwickeln muss? Aber wir Älteren brauchen das genauso. Vielleicht sollten sich da ein paar über 30-Jährige auch anmelden. Ich werde keinen ablehnen. Wir müssen unsere Gaben wissen. Wir müssen von Gott hören. Wir müssen in die Richtung gehen, die Gott für unser Leben vorbereitet hat. Nicht in unsere eigene. Echte Nachfolge hat seinen Preis. Und diesen Preis hat unser König uns von Anfang an genannt. Lesen wir doch mal Matthäus 16. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Manch einer wird im Himmel überrascht aufwachen. Er hat sein Leben nicht um seinetwillen verloren, sondern vielleicht, weil er mit seinem Körper nicht gut gehaushaltet hat. Wusstest du, dass wenn ich mein Leben Jesus gebe, dass zu meinem Leben auch mein Körper gehört? Manche scheinen das gar nicht zu bedenken. Alles, was ich mit meinem Körper tue, gehört dazu. Ist doch Teil meines Lebens. Kann ich doch nicht ausschränken und sagen, ja, mein Geist folgt dem Herrn, aber mein Körper macht manchmal andere Sachen. Da dürfen wir uns entwickeln, da dürfen wir wachsen. Da dürfen wir immer wieder zu Gott gehen und so sagen, es tut mir leid, ich habe da gerade mit meinem Körper, mit deinem Körper Mist gebracht. Tut mir leid, ich will es nicht wieder tun. Vielleicht fällst du noch 100 Mal, aber du, diese Haltung, zu sagen, ich will es nicht tun, ich will das Richtige tun. Und Gott ehrt das und hilft uns auf, wenn alte Prägungen, alte Verhaltensmuster unser Leben manchmal aufzufressen scheinen, unseren guten Willen unterminieren, wo immer sie können. Er verändert unsere Haltung, er hat alles neu gemacht, innen, und er fängt damit auch an, unsere Seele, unseren Charakter zu erneuern. Und das ist ein Prozess, der so lange geht, wie wir hier auf Erden sind. Möglicherweise hat es im Himmel dann ein Blong und das Ding ist abgeschlossen. Weiß nicht. Das hoffe ich immer. Aber wir gehen hier voran. Wir entwickeln uns. Und eine andere Schriftstelle, die den Preis der Nachfolge noch klarer ausspricht, ist Matthäus 8, 18, 22. Als aber Jesus die große Volksmenge um sich sah, befahl er, ans jenseitige Ufer zu fahren. Und ein Schriftgelehrter trat herzu und sprach zu ihm, Meister, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Ein anderer seiner Jünger sprach zu ihm, Herr, erlaube mir zuvor hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesus aber sprach zu ihm, folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Diese beiden Gründe waren es nicht wert, die Nachfolge aus der Nachfolge herauszugehen oder sie erst gar nicht anzufangen. Für den einen war es schon zu viel, dass Jesus gerade auf dem Weg nach Jerusalem eben kein Quartier fand, weil, naja, die Samariter wollten nicht, dass jemand nach Jerusalem geht anzubeten, weil sie hatten eine andere Anbetungsstätte. Also hat ihnen keiner ein Quartier angeboten, ihm und seinen Jüngern. Es war ja eine größere Menge Leute. Es lag also nicht daran, dass Jesus kein Geld dafür hätte oder dass Gott wollte, dass sie eben im Freien schlafen oder er ein Campingfreak war. Es lag einfach an was anderem. Aber die Aussage war, das wird dir möglicherweise wieder passieren. Wenn du in meinem Namen unterwegs bist, wirst du Nachteile haben können. Überleg dir, wenn du mir nachfolgst, ob du das wirklich aushältst. Jetzt ging es mal nur um eine Open-Air-Übernachtung. Vielleicht ging es morgen um eine Steinigung. War nicht so weit weg in der Zeit. Und Jesus sagte, hey, okay, aber hast du bedacht, Nachfolge hat seinen Preis. Der andere wollte seinen Vater beerdigen. Es ging nicht um die Beerdigung. Beerdigung ist nichts Schlechtes. Da gehen wir natürlich hin. Es ging darum, dass nach dieser Beerdigung ein längeres Fest stattfand, meistens mehrere Wochen lang, was der Erstgeborene veranstalten musste. Und tat er das nicht, galt diese Respektlosigkeit in der Kultur der Juden als so groß, dass der Zweitgeborene das Erbe bekam. Versteht ihr? Dem Erstgeborenen gehörte eigentlich der größte Teil des Erbes, aber er musste diese Feier durchführen. Und das heißt, einige Wochen ins Land gehen, viel investieren und all das tun, damit ich nachher auch den Hof vom Baba krieg. Und Jesus sagte, Moment mal, ich rufe dich zur Nachfolge und du sagst, Jesus, warte mal, ich habe noch was zu erledigen. Wenn Jesus dich zur Nachfolge ruft, möglicherweise weiß er, was du eigentlich erledigen solltest und sagt trotzdem, folge dir nach. Folge mir nach. Weil er weiß, dass die Nachfolge dir mehr bringen wird, als die Aktivität, die du noch vor dir hast. Wir alle haben Dinge zu tun, permanent. Unsere Zeit ist bestimmt davon, dass 1000 Informationen zu uns kommen und ihre Antwort brauchen. Unsere Mitarbeit, unsere Kommentare, unsere Zeit. Wie oft sagen wir Jesus, ah, ich habe jetzt gerade keine Zeit. Manche machen das sogar schon morgens mit ihrer ersten Stunde, die ja eigentlich Gott gehören soll, und sagen, ah, ich habe keine Zeit für Gott. Ich muss jetzt zur Arbeit, ich muss früh anfangen, damit ich früh fertig bin. Dann bist du früh fertig, aber in jeder Hinsicht. Fang an, die wichtigsten Dinge als wichtigste zu erkennen. First things first, sagen die Engländer. Die ersten Dinge zuerst. Und das Erste, was am Anfang eines Tages kommt, ist die Zeit, die du mit Gott hast. Das ist der Schlüssel für dein Leben. Aus dieser Quelle entspringt alles, was du brauchst, um deinen Alltag zu schaffen, um es gut zu beenden. Es geht darum, die Bereitschaft, Nachteile in Kauf zu nehmen und auf Bequemlichkeiten zu verzichten. Das haben wir eben im 20. Vers von Matthäus 8 gelesen. Es geht aber auch darum, seine Prioritäten neu zu ordnen. Jesus first. Es geht darum, Jesus vor den Menschen zu bekennen. Das lesen wir in Matthäus 10. Das ist einer der Preise der Nachfolge. Wo immer ich darauf verzichte, verzichte ich auf seine Gegenwart. Denn er hängt sich daran. Lies Matthäus 28. Nicht zu niemand mehr zu lieben als Christus gehört zu diesem Preis. Das heißt nicht, dass du andere Menschen vernachlässigen sollst. Aber manchmal heißt es, dass jemand auf etwas warten muss, weil Jesus den ersten Platz in deinem Leben hat. Und das, was er dir aufträgt zu tun. Es gibt ja auch die Bewegung, dass der Dienst, den du für Gott tust, nicht ganz so wichtig ist. Ist ja alles andere wichtiger als den Dienst, den du für Gott tust. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass der Dienst, den du in Gottes Auftrag tust, Priorität 1 hat. Vielleicht nicht 1a immer. Manchmal hat Familie 1a. Manchmal hat auch dein Arbeitgeber 1a. Aber wenn du merkst, die Priorität für Gott, die Dienst für Gott ist einmal auf Priorität 2 oder 3 abgerutscht, dann läuft was falsch. Versteht ihr? In diesem Bereich einer Priorität gibt es mehrere Dinge, die sich das teilen, auch zu unterschiedlichen Zeiten. Aber achte darauf, dass du nicht Stück für Stück immer mehr das nach unten schiebst, weil dein Dienst für Gott ist nicht eine Arbeit. Sie ist ein Vorrecht und ein Privileg, das Gott dir jederzeit wieder nehmen kann. Manchmal tut das durch Menschen, manchmal nimmt dir der Pastor den Dienst wieder weg, weil du ihn nicht gut gemacht hast. Bist du vielleicht sauer auf den Pastor? Schon erlebt. Aber denk mal drüber nach, wie tust du einen Dienst? Wie tust du die Arbeit, die du für Gott tust? Wo ist da dein Herz zu sehen und deine Erkenntnis, dass Gott dich berufen hat in diesen Dienst? Nicht nur Menschen, obwohl es manchmal so aussieht, dass Menschen uns Dienste geben. Das kann mal vorkommen, aber Gott stellt sich dazu. Und mittelfristig sollte jeder Christ in Diensten landen, die ihre Schwerpunkte bilden und die mit ihren Gaben übereinstimmen und mit der Berufung Gottes. Manche andere Dienste sind Vorbereitungen dazu. Wir haben alle mal die Toilette geputzt, oder die Mitglieder hier zumindest. Und tun es auch teils immer wieder jetzt als Leiterzelle. Es gehört dazu. Ist nicht der Schwerpunktdienst, aber er hilft uns manchmal, andere Dienste mit größerem Wert zu besehen. Es geht darum, seine Seele, seine Psyche, sein Eigenleben dem Herrn zu schenken und nicht länger seinen seelischen Impulsen zu folgen, die ja massiv da sind. Oh, ich habe den Eindruck und ich habe den Eindruck und den Eindruck. Manche Eindrücke kommen ja von Gott. Manche sehen nur so aus, als ob sie von Gott kommen und sind eigentlich nur selig. Und manchmal hat ein Christ gelernt, die so zu verkaufen, dass er unangreifbar wird. Ja, aber Gott hat mir gesagt. Pastor, brauchst gar nichts, Gott hat mir gesagt. Und du kannst zehnmal sagen, was du tust, ist völlig verkehrt, ist völlig wider das Wort Gottes. Nein, aber Gott hat mir gesagt, ich soll die Frau heiraten und nicht mit der zusammenbleiben. Ha. Preis dem Herrn, dass Gott uns Leute gibt, die uns dienen. Habt ihr schon mal gewusst, dass Pastor eine Dienstgabe ist? Ein Geschenk, dir zu dienen? Manchmal durch eine Art und Weise, die dir gar nicht gefällt? Wenn es um Rückmeldungen geht? Hast du mal gedacht, dass dein Zellleiter eine Dienstgabe ist? Der dir gegeben worden ist, um dir manchmal den Kopf und manchmal die Füße zu waschen? Damit du auf dem Weg bleibst? Damit du geschützt bleibst? Damit du da ankommst, wo Gott will, dass du ankommst? Dienstgaben sind Geschenke Gottes an seine Kinder. Manchmal werden sie nicht erkannt und mit Füßen getreten. Das ist tragisch. Und wir machen sowas nicht. Ich wollte das nur mal so erwähnen. Und natürlich allem entsagen, was er hat, ist auch ein Preis der Nachfolge. Wird einer der unangenehmsten Momente. Das heißt nicht, dass wir alles sofort verkaufen und weggeben müssen. Aber es heißt loszulassen, innerlich. Sagen Gott, okay, hier ist ein Herrschaftswechsel stattgefunden. Mein Gehalt ist nicht mehr mein Gehalt, sondern es ist dein Gehalt, was du mir zur Verfügung stellst. Danke, Herr. Ich fange an umzudenken. Was möchtest du, was ich mit meinem Geld tue? Herr, du hast andere Gedanken als ich. Okay, ich musste das auch lernen. Aber ich darf heute sagen, ich war der erste Zehntengeber in dieser Gemeinde. Bei meinem Soldatengehalt damals war ich der Erste, der in diese Gemeinde den Zehnten gegeben hat. Und das über einige, ich glaube, anderthalb Jahre, bis dann jemand dazu kam und dann langsam die Leute Vision hatten und sagen, jawohl, das ist ja eine Gemeinde und das entwickelt sich ja und damit können wir richtig was anfangen. Deswegen habe ich hier auch immer noch Mandat, auch über den Zehnten zu reden. Ich tue es übrigens immer noch. Ehre sei Gott. Ich würde jetzt euch gerne bitten, habe ich auch hier drauf, mir ein paar Fehlhaltungen zu nennen, die ihr so beobachtet habt, meistens wahrscheinlich bei anderen, vielleicht auch bei euch selbst. Oh, was habe ich hier gefunden? Ein schöner Knopf von irgendeinem edlen Anzug. Ich lege ihn mal hier hin, wem auch immer der ist, den wirst du vermissen. Ja. Ruft mir doch mal zu, so einer nach dem anderen, wenn es irgendwie geht, was für Fehlhaltungen, Fehlhandlungen hast du so schon mal beobachtet? Bei anderen oder vielleicht früher mal bei dir? Bisschen lauter? Egoismus. Egoismus, dankeschön, Erika. Stolz.
Neid.
Unvergebenheit. Jezorn, Eifersucht. Ich weiß nicht, ob ich Jezorn richtig geschrieben habe. Undankbarkeit. Hier fehlt das Haar, ja? Okay. Ungehorsam. Was ist das? Weiße Lüge. Sagt mir nichts. Notlügen. So, einer geht noch. Habt ihr noch einen? Groll, ich höre jetzt Groll gerade raus. Okay, Groll. Okay, all die anderen Dinge sind natürlich auch richtig als Fehlhaltungen und Fehlhandlungen. Man könnte diese Liste sicherlich auf noch ein paar Blätter ausweiten. Machen wir aber erstmal nicht. Wir kommen auch gleich nochmal auf diese Liste zurück. Bis dahin würde ich euch gerne ein paar Bilder zeigen. Es sind Bilder, optische Täuschungen, Dinge, vielleicht kennt ihr das eine oder andere, vielleicht das eine oder andere aber auch noch nicht. Schaut doch mal, was ihr hier seht. Wer erkennt da irgendwas Sinnvolles? Fisch? Steh im Weg, ja. Ein Zeh, wer war das? Du hast ein Zeh gesehen. Wer hat das Zeh gesehen? Okay, 2, 3, 4, 5. Okay, dankeschön. Jetzt seht ihr es, gell? Was siehst du hier? Richtung, wer sagt Pfeile? Gelbe Pfeile. Wer sieht gelbe Pfeile? Wer sieht blaue Pfeile? Das sind ganz andere, guck mal. Okay, ja, ist beides da, ne? Gelbe und blaue. Aber ihr merkt, tendenziell sieht die eine Seite eher die Farbe als die Farbe. Nächstes, was seht ihr hier? Wer sieht da Pfeile? Okay, wer sieht Karos? Aha, okay, gut, also es sind wirklich Pfeile da. Könnt ihr sehen, das ist ein Pfeil? Ja, aber wenn es einem keiner sagt, gell, dann nimmt man das vielleicht gar nicht wahr. Ging mir auch so. Ich habe da die Pfeile auch erst nicht gesehen. Ich dachte, was ist da ein Pfeil? Gut. Was siehst du hier? Beschreib mal das Bild. Ich stehe schon wieder im Weg. Ja? Was? Eine Insel. Wer sagt eine Insel? Ja, und was ist auf der Insel? Was seht ihr noch? Bäume. Und das ist, was ist das? Ein Fisch, aha, okay. Und das ist? Ein Boot, ganz klar, oder? Ein Vogel, wer sieht denn da einen Vogel? Okay, 3, 4. Pass auf, wir drehen das Bild mal um. Wer sieht jetzt den Vogel? Ah, jetzt sehen wir alle den Vogel. Jetzt ist der Fisch auf einmal wie unsichtbar fast, ne? Was, das soll ein Fisch gewesen sein? Okay, okay. Und die Insel vor allen Dingen kann man sich fast nicht mehr vorstellen. So rum, wie so rum. Und die Bäume vor allem, ne? Das alles hat sich verändert, weil wir einfach den Blick verändert haben. Wir haben gelernt, das Bild von der anderen Seite zu schauen. Und schon verändert sich ganz viel. Was siehst du hier? Wer sieht ein Pferd? Okay, wer sieht was anderes? Wer sieht den Soldat? Wer sieht den Soldat? Ah, ja genau. Das ist ein Husar. Schaut, steht sogar drunter. Ne? Aber wenn man es rumdreht, verändert sich das Bild. Und dasselbe Bild wird auf einmal tatsächlich zum Pferd. Jetzt ist der Husar schon wieder ziemlich schwer zu erkennen, oder? Selbst für die Pferdeherren hier. Die Leute von Rohan. In die andere. Okay, gucken wir uns mal das Bild an. Was seht ihr hier? Wer sieht den Soldat? Ah, okay. Sieht jemand irgendwas anderes da drin? Wer war der Elefant? Hey, Alex. Ich zeige euch den Elefant, das können dann alle sehen. Schaut mal, jetzt sieht man den Elefant. Einfach nur rumgedreht, dasselbe Bild. Here we are. El Elefante. Ist das Spanisch wahrscheinlich, ja? El Elefante. Okay, wir gehen wieder rüber ins europäische Umfeld. Ich glaube, das könnte in England oder so sein. Was siehst du? Ein schiefes Haus. Ist so eindeutig. Sieht jemand was anderes da als ein schiefes Haus? Ah. Gucken wir uns das Bild mal im Kontext an, ja? Ein bisschen weiter fotografiert. Und wir sehen, das ist eine Straße, die bergab führt. Das heißt, das Haus ist gar nicht schief. Nur je nachdem, wie man das Ding fotografiert, sieht es schiefer aus, als es eigentlich ist. Also es ist ein ganz gut normal gebautes Haus, was deswegen auch nicht einfällt oder umfällt. Ganz schwere Frage. Welcher Tisch ist der längste von diesen Tischen? Wer sagt der da? Ah, hätte ich auch gesagt. Wer sagt der? Kein Mensch, doch. Und da oben der? Okay. Wenn ich euch jetzt sage, dass sie alle genau gleich lang sind, genau gleich breit, identische Fläche haben, kann man sich das fast nicht vorstellen, oder? Identisch. Die Fläche des Tisches, ich habe das ausgeschnitten zu Hause, weil ich es nicht geglaubt habe, und habe das auf alle drei Dinge gelegt und es war identisch. Ist krass, oder? Das sieht doch viel länger aus. Für mich zumindest. Ich habe jetzt die Karten nicht mit. Und ich kann das mit meinem iPad das jetzt nicht rausschneiden. Das gibt dann Schäden am Display. So seht mir das nach. Aber ich kann euch das wirklich beweisen. Ich habe zu Hause das Ding, für die Männer haben wir das nämlich schon mal gemacht. Da habe ich das gehabt und da haben wir die angelegt. Gell, ihr Männer, wer sind die Männer, die dabei waren? Ihr seid Zeugen, ja, dass das so ist. Genau, die haben alle mit angelegt und gesehen, das stimmt. Sind gleich lang. Mal gucken, was ihr jetzt hier seht. Wer sieht das junge Mädchen? Wer sieht's? Okay, wer sieht was anderes? Wer sind die alte Frau? Wer sind sie? Ah, auch ungefähr die Hälfte. Interessant, oder? Ich helfe euch jetzt mal. Bei der alten Frau ist das die Nase und das das Kinn. Könnt ihr da die alte Frau sehen? Die heute das junge Mädchen. Wer das junge Mädchen sieht, am jungen Mädchen ist das ein Ohr und das die Nase. Und dann sehen wir das junge Mädchen. Und nochmal ein Bild, was ähnlich ist, was eigentlich von dem abgeleitet wurde vor ein paar Jahren. Das ist sehr bekannt, das haben viele schon gesehen. Das ist genauso, auch wieder hier kannst du eine alte Frau oder eben ein junges Mädchen sehen. Je nach Blickrichtung, die du pflegst zu nehmen. Warum zeige ich uns diese Bilder? Ich zeige die euch, weil erst wenn wir es lernen, richtig zu denken, wir Täuschungen überwinden können. Wenn mir niemand sagt, dass die Insel eigentlich ein Vogel ist oder der Dragoner eigentlich ein Pferd, würde ich es nicht immer erkennen. Ein paar Sachen würde man sicherlich erkennen, andere Dinge, die Pfeile in den vier Ecken hätte ich nicht gesehen. Wenn ich das nicht gelesen hätte, in der Auflösung dann von diesem Rätsel, hätte ich es nie gewusst. Nun ist es bei den Dingen nicht wirklich wichtig, ob man das erkennt oder nicht erkennt, aber sie zeigen uns eine Tendenz, wie wir mit geistlichen Dingen umgehen können. Die Bibel ist kein komplexes Buch, aber die Bibel wird ebenso gelesen, wie wir diese Bilder sehen. Aus unserer Historie heraus, aus unserem Wissenshintergrund, aus unseren Erfahrungen, aus unseren Prägungen heraus. Und da lese ich nicht immer dasselbe im selben Vers, was mein Nachbar liest. Das muss nicht tragisch sein, aber es gibt Bereiche im geistigen Leben, wo wir sehr aufpassen müssen, dass wir wesentliche Dinge nicht übersehen, weil wir dadurch Schaden erleiden können. Wenn ich nie erkannt hätte, dass Gott immer will, dass ich heil und gesund bin, hätte ich große Schwierigkeiten, für mich einfach so rückhaltlos Heilung im Glauben zu nehmen. Ich würde dann immer denken, naja, da an der Stelle könnte man so deuten, die könnte man so deuten. Was weiß ich, was Gott jetzt gerade will? Vielleicht lehrt er mich gerade was. Versteht ihr? Vielleicht muss ich das ja aushalten. Vielleicht will er mich ja heimholen und so weiter. Es gibt so viele Gedanken, die so komplex und unterschiedlich geprägt sein können, ohne dass sie wahr sind. Das Wort Gottes ist die einzige Wahrheit. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit. Nicht eine, die Wahrheit. Und das Leben. Das heißt, wenn ich an ihm vorbeigehe, dann kann ich Dinge intellektuell beurteilen und die werden mir überhaupt nichts helfen. Ich habe Leute kennengelernt, die haben die ganze Bibel wirklich gelesen, ohne dass sie glauben. Sie gehen mit Bibelwissen in die Hölle. Ist nicht Gottes Ziel, das wissen wir. Lass uns doch nochmal zu diesen Fehlhaltungen und Fehlhandlungen zurückgehen. Was denkst du, welche Gedanken, welches Denken liegt denen zugrunde? Guckst du dir nochmal an, das Flipchart. Ich muss selber für mich sorgen. Ja, ich mach, was ich will. Ich habe meine Maßstäbe. Ein Gehirnforscher hat mal was rausgefunden, das habe ich vor kurzem gelesen, das hat mich sehr neugierig gemacht. Er hat gesagt, unser menschliches Gehirn mit all den Synapsen und Neuronen und ist nur in der Lage, in zwei Wegen zu funktionieren oder zu denken. Das eine ist der Weg Glauben und Vertrauen, das andere ist der Weg Angst. Unser Gehirn ist nur fähig, in diesen beiden Wegen letztendlich zu denken. Jetzt schaut euch doch mal die Dinge an und sagt mir, welcher von diesen Punkten ist nicht angstmotiviert, wenn du bis zur Wurzel gehst? Denk Stolz mal weiter zurück. Wo kommt Stolz her? Stolz gibt mir Abstand, Stolz lässt mich festhalten an irgendwas, was mir den Glauben gibt, ich bin mehr wert als andere. Aber dahinter steckt die Angst, wenn ich das nicht mehr habe, bin ich nichts mehr. Also halte ich fest und tu so, als wäre ich der Größte, wäre ich der Selbstbewussteste, aber eigentlich bin ich das erbärmlichste Würstchen auf diesem Planeten. Mit Krawatte oder ohne Krawatte? Mit Bentley oder mit Rolls-Royce? Ich sage nicht, dass die alle so sind, aber das ist eins der Punkte. Leute, die Erfolg haben in ihrem Beruf, laufen Gefahr, dass sie sich über ihren Beruf definieren. Was ist, wenn sie von heute auf morgen freigesetzt werden? Gestern noch der Manager der Firma X und morgen einer der 4 Millionen Arbeitslose unseres Landes. Glaubst du, die werden noch stolz? Die brechen weg, einige buchstäblich. Ich glaube, hinter jedem dieser Dinge und hinter all dem anderen, was man noch aufschreiben könnte, steckt letztendlich eine Form von Angst. Die Angst zu versagen, die Angst nicht genug zu bekommen, die Angst nicht wertgeschätzt zu werden, die Angst nicht geliebt zu werden, nicht beliebt zu sein, nicht toll dazustehen. Faulheit. Ist gut. Auch der Faule hat ja eine Motivation. Die Motivation des Faulen zum Beispiel, nehmen wir mal jemanden, der wirklich langzeitarbeitslos ist und wirklich nicht arbeiten will, bei den Typen. Der will nicht arbeiten, der ist schon 20 Jahre daheim. Oder was ist die Motivation? Letztendlich auch da Angst. Angst, nochmal in den Beruf zu gehen, Angst zu versagen. Man kann sich dann trösten, man wird vielleicht dick und rund, aber innen drin ist so viel Angst. Draußen würde ich nicht mehr überleben, draußen käme ich nicht mehr klar. Hier habe ich jetzt mein kleines Königreich um mich aufgebaut. Ich weiß, welche Sendungen ich mir jeden Tag anschaue und wo meine Brötchen herkommen. Und mit meinem Geld komme ich irgendwie klar. Aber oh, da draußen habe ich so viel Übles. Ich will nicht mehr. Ich probiere das gar nicht mehr. Ich riskiere nichts mehr. Das ist oft ein Grund für Faulheit. Es gibt auch eine gesunde Bequemlichkeit. Ich nenne jetzt Bequemlichkeit nicht generell gesund, aber es gibt eine gesunde Bequemlichkeit, sich Dinge zu gönnen. Das hat was mit Selbstwertschätzung, mit Selbstpflege zu tun. Das würde ich jetzt nicht Faulheit nennen. Aber Faulheit selbst hat die Wurzeln auch woanders. Das ist natürlich jetzt vom Fall zu Fall unterschieden. Aber ich glaube, die unterste Wurzel, die du bei Faulheit findest, ist auch wieder Furcht oder Angst vor irgendwas. So, wir haben mit diesen Dingen permanent zu tun. Wenn wir uns fragen, wie kann man dieses Denken verändern, dass ich anfange, die Dinge zu sehen, wie sie sind und nicht nur die Dinge, auf die ich mich immer konzentriert habe. Ich sehe die Karos, aber ich sehe nicht die Pfeile. Ich habe immer gelernt, Karos zu erkennen. Ich erkenne Karos sofort. Aber Pfeile bin ich nie trainiert worden drauf. Pfeile waren mir immer egal. Was interessiert mich Pfeile? Vielleicht sind Pfeile wichtig. Vielleicht ist es wichtig, die Pfeile zu sehen. Vielleicht ist es wichtig, das Bild, was wir von der Wirklichkeit haben, mal auf den Kopf zu stellen und zu sehen, was dann zu sehen ist. Das ist ein großer Schritt für viele. Weil wir haben unser Paradigma, unser Denkmuster, unsere Einstellung zur Welt. Und wir Christen ganz besonders. Und manchmal hinkt das ein bisschen. Ich will nicht sagen, dass unser Paradigma falsch ist, aber manche Dinge in dem Paradigma müssen wir überprüfen. Manches ist mehr Religion als Glauben, versteht ihr? Da mal rauszureden und sagen, okay, lass mich mal von der Seite die Sache anschauen. Okay, das hat auch andere Hintergründe. Es ist nicht nur immer alles der Teufel, wenn es schief geht. Das hat auch mit mir zu tun. Ich mache Fehler, okay? Die Welt macht Fehler, Leute machen Fehler. Dinge passieren, die Gott nie wollte. Und Gott hat uns dieses üble Ding gegeben, den freien Willen. Der dafür sorgt, dass er nicht alles für uns lenkt, sondern dass er uns lenken möchte. Er lenkt nicht die Straße, auf der wir gehen, er lenkt uns auf der Straße. Und das haben viele nicht verstanden, die fragen, warum lässt Gott das zu? Gott lässt in der Form überhaupt nichts zu, dass er zur Seite tritt und mal irgendwelche üblen Dinge dir begegnen lässt. Das macht er nicht. Aber wir lassen es zu, weil wir manchmal sagen, Gott, du hast mich jetzt schön gelenkt, jetzt will ich gerade mal dahin. Und Gott sagt, ja, aber da ist der Weg. Ich will aber dahin. Dann gehst du dahin. Du kannst dahin gehen, Gott wird dich nicht hindern daran. Aber was auch immer dir da begegnet, war nicht Gottes Plan, verstehst du? Wir erleben manchmal da Dinge, die wir nie erleben sollten. Diese berühmten Dinge am 11. September. Wie viele Zeugnisse haben wir gehört hinterher von Leuten, die von Gott gewarnt wurden, an diesem Tag zur Arbeit zu gehen? Ja, was ist mit den 3.000, 4.000 Leuten, die doch da waren? Jesus würde sagen, kümmere dich nicht, ob die was falsch gemacht haben. Pass auf, dass dir das mal nicht passiert, dass du dann da bist, wo du nicht sein sollst. So wird Jesus das sagen. Wisst ihr, bei dem Turm, der umgefallen ist, haben die Leute auch gefragt, wer waren da so böse, was haben die gemacht? Gott hat gesagt, das ist überhaupt nicht wichtig. Pass du nur auf, dass dir das nicht passiert, dass du am falschen Ort zur falschen Zeit bist. Das heißt, halte deine Verbindung mit Gott eng. Folge nach, nicht weit weg, sondern bleib nah dabei. Wir haben drei, oder was wären die Auswirkungen von dem veränderten Denken? Was würde passieren, wenn statt Angst Glauben reinkäme in den Egoisten? In den Stolzen, in denen der neidig ist. Wenn auf einmal Vertrauen reinkäme, wo bisher nur Misstrauen war. Misstrauen ist eine Form der Angst. Bitte? Er wächst, er entwickelt sich. Er bekommt Mut. Aus Egoismus wird dann vielleicht ein dienendes Herz. Er sagt, hey, ich muss ja gar nicht alles mir selbst holen. So eine Form der Selbstbefriedigung. Wenn ich mich nicht befriedige, kriege ich ja nichts ab. Gott sieht mich nicht. Das ist die Angst, die dahinter steht. Dass du sagst, Moment mal, Gott weiß um mich, Gott weiß um meine Bedürfnisse, er versorgt mich. Ich brauche mich nicht ständig um mich selbst kümmern. Ich darf mich darum kümmern, was Gott wichtig ist und darf Leuten dienen auf die Weise, wie Gott mir das zeigt. Und Gott wird sich um mich kümmern. Das hat er versprochen. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird dir hinzugefügt werden. Hey, einen besseren Deal hat es nie gegeben auf dem Planeten. Wenn wir den inneren Weg der Nachfolge betrachten, dann beginnt alles genau hier. Und da werden wir auch noch einige Male drüber reden, über die Gedanken. Weil die Gedanken sind Schlüssel zu unserem erfolgreichen Leben. Die drei Türen zu unseren Gedanken sind folgende. Zunächst mal unser Auge. Was wir sehen, das macht was mit unseren Gedanken. Wenn du deinen Papa früher morgens beim Bibellesen überrascht hast, dann macht das was mit dir. Wenn unser kleiner Caleb morgens um 5:30 manchmal zu uns stößt, zu Raphael, Grace und mir, wenn wir Bibel lesen, dann kommt er da rein, er liest nicht mit uns Bibel, er kann noch nicht lesen, er ist 4. Aber ich stelle mir vor, was das für so einen kleinen Jungen macht. Er sieht den Papa und die coolen älteren Geschwister. Die lesen Bibel und stehen morgens um eine Uhrzeit aus, wo andere sich nochmal rumdrehen. Was wir sehen, macht was mit uns. Darum ist es so wichtig, Vorbilder zu haben. Such dir Vorbilder. Natürlich ist Jesus unser großes Vorbild. Aber Jesus hat uns Arme und Beine und Köpfe und alles hinterlassen in Form von Menschen. Und er sagt, schaut auf die Menschen, die ich gesetzt habe und die weiter sind als ihr. Und wenn er sie irgendwann überholt, dann schaut er auf die dann wieder vorne sind. Lernt von dem Besten. Lernt von denen, die da durch sind, wo ihr gerade steht. Sucht euch einen Mentor, einen Coach. Die Willow Creek Gemeinde hat eine Untersuchung gemacht über ich weiß nicht wie viel, mehrere tausend Gemeinden und zigtausende von Leuten haben sich daran beteiligt, aus allen Richtungen. Und das Ergebnis dieser großen Studie war, dass die reifen Christen, aus denen die Gemeinden zum größten Teil bestanden, dass die eine Sache mehr brauchen als alles andere, mehr noch als Zellen, mehr noch als Gottesdienste, brauchen die 1:1 Beziehungen zu einem Coach, zu einem Mentor, einem geistlichen Mentor, der ihnen weiterhilft. Wir haben für nächstes Jahr haben wir unsere Leiterzellen fast abgesagt, und wollen umso mehr in diese Quality Times investieren. Das sind die Zeiten, haben mir meine Männer viel zurückgemeldet, wo sie am meisten rausnehmen. In diesen essen meistens was dabei, unterhalten uns über was, was ihnen wichtig ist. Und gibt es ein Feedback, da gibt es einen Rat, da gibt es ein Hinterfragen oder auch mal einen Auftrag. Und dadurch entwickeln sich diese Männer jetzt in meiner Zelle oder die Frauen bei ihres über die Maßen. So, wir brauchen Leute, die wir sehen. Und wir brauchen Dinge, die wir hören. Was du hörst, macht auch ganz viel mit dir. Es entwickelt dich oder es verwickelt dich. Das ist der innere Weg der Nachfolge. Wo sind deine Ohren tagsüber? Wenn du am Tag 8 Stunden Radio hörst, die ganze Arbeitszeit noch auf der Hin- und Herfahrt zur Arbeit, dann werden deine Gedanken anders aussehen, als wenn du dir eine Predigt am Tag bei der Zugfahrt anhörst oder bei der Autofahrt, wenn du so Zeiten hast. Kann man ja gut nutzen. Deine Gedanken werden vollständig anders aussehen. Du wirst nicht beeinflusst sein von allen möglichen menschlichen Denken, sondern du wirst immer mehr beeinflusst von dem, was Gott will. Wenn du Predigten hörst, hier sonntags, sag mal doch mal ehrlich, du gehst doch hier anders raus, als du reingekommen bist. Geht mir doch auch so. Ich gehe anders hier raus, als ich reingekommen bin. Ich gehe auferbaut raus. Jeder Prediger predigt sich immer selbst, weil was ich rede und höre, macht noch mal mehr. Ich lerne noch mehr als ihr hier. Amen. Ja. Und das dritte ist unser Mund. Oft sehr unterschätzt. Ja, Moment mal. Der Mund von dir vielleicht, der kann mich erbauen, aber mein eigener Mund? Ja. Mein Mund beeinflusst mein Denken manchmal mehr als die anderen beiden. Mehr als Auge und Ohr zusammen. Weil wenn ich das Richtige sehe und das Richtige höre und dann das Falsche sage, löse ich es auf. Das ist wie wenn ich mir ein super tolles Ribeye-Steak für 11,63 € beim Aldi jetzt besorgt habe und lege das in Salzsäure. Das beste Steak der Welt überlebt das nicht. Es geht kaputt. Und das machen wir manchmal. Wir hören eine Predigt. Wir schauen ein Vorbild an, wo wir sagen, wow, so wie der, das will ich auch. Und dann hören wir uns sprechen. Ach, ich glaube, ich komme da nie drüber. Ach, das kann ich nicht. Das würde ich nie machen. Also positives. Ja. Und dann merke ich langsam, wie mein Glaubenlevel wieder da ankommt, wo er vorher war oder sogar tiefer. Es war für die Katz, würde man sagen in Hessen, oder? Das Predigt hören und das angucken. Wir müssen aufpassen, dass wir diese drei Dinge synchronisieren. Das ist so das aus der Computersprache. Wenn wir das synchron bekommen und das mit dem Wort Gottes übereinstimmt, dann sind wir genau da, wo Wachstum sich Bahn bricht. Dann sehe ich jemanden, sehe, was er tut, dann mache ich es nach. Imitation als höchste Form der Bewunderung. Ich mache niemanden nach, ich bin ein Original. Was brauche ich? Irgendjemanden. Den Pastor da oder die Tante da oder den Zellleiter da. Ich mache, wie ich das immer gemacht habe. Ich hab's drauf, wisst ihr? Ich brauche überhaupt niemanden. Brauchst du Alex nachmachen? Wofür denn? Ich kann das selbst. Das ist manchmal die Haltung, die wir haben. Ist nicht gesund. Und wir verkaufen das dann geistig. Mein Herr ist nur Jesus. Das sind die übelsten Ausreden, die ich je gehört habe. Solange ich mich auf Jesus rausreden kann, kann ich ja aus allen Beziehungen raus. Muss von niemandem was lernen. Habe immer, ja, Gott und ich. Gott und ich. Das sind die einsamsten Menschen der Welt, weil Gott ist gar nicht dabei. Die merken es nur nicht. Gott ist nicht mehr dabei. Er ist nicht mehr dabei. Wenn ich und Gott alles mache und ich isoliere mich von Gemeinde, die er geschaffen hat, damit er dabei sein kann. Er sagt, wo zwei oder drei zusammen sind, ist er dabei. Wo ich mit mir allein bin, ist er nicht mehr dabei. Da kann ich mich noch so schön reden. Und nach außen alles verteidigen und die Wände immer höher bauen. Und er ist nicht dabei. Ich bin allein und ich merke das. Jeden Tag mehr. Ist nicht, was er will. Achte auf diese Türen deiner Gedanken. In ihnen steckt dein Leben. Matthäus 4, 1 bis 9. Und wiederum fing er an, am See zu lehren, und es versammelte sich eine große Volksmenge bei ihm, so dass er in das Schiff stieg und sich auf dem See darin niedersetzte. Und das ganze Volk war am See, auf dem Land, und er lehrte sie vieles in Gleichnissen und sagte zu ihnen in seiner Lehre, hört zu! Siehe, der Seemann ging aus, um zu säen. Und es geschah, als er säte, dass etliches an den Weg fiel, und die Vögel des Himmels kamen und fraßen es auf. Anderes aber fiel auf den felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte, und es ging sogleich auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Und anderes fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen auf und erstickten es, und es brachte keine Frucht. Und anderes fiel auf das gute Erdreich und brachte Frucht, die aufwuchs und zunahm. Und etliches trug 30-fältig, etliches 60-fältig und etliches 100-fältig. Und er sprach zu ihnen, wer Ohren hat zu hören, der höre. Ausrufezeichen. Gott sei Dank haben wir alle Ohren. Mei, das wäre sonst eine schwierige Sache. Ohne Ohren, hm? Telepathie. Hört zu, sagt der Herr. Er spricht die Ohren an. Das wesentliche Punkt für alles, was kommt. Er spricht anderswo den Mund an. Und jetzt Markus 11 lesen. Er spricht den Mund an, spricht zu dem Berg. Sprich, damit du überhaupt bekehrt wirst. Das ist der Mund. Und die Augen. Pass auf, kleines Auge, was du siehst, haben wir schon im Kindergottesdienst gehört. Ja, das war. Es macht uns zu dem, der wir sind. Jetzt lesen wir mal die Auslegung dieses Gleichnisses. Ich will das jetzt gar nicht im Detail betrachten. Wir haben das alles schon 100-mal gehört. Und schauen mal einen Schritt weiter. Was sagt Jesus dann seinen Jüngern, als sie fragen, wie meinst du das alles? Er sagte, und er spricht zu ihnen, wenn ihr dieses Gleichnis nicht versteht, wie wollt ihr dann alle Gleichnisse verstehen? Der Sämann sät das Wort. Die am Weg aber sind die, bei denen das Wort gesät wird. Und wenn sie es gehört haben, kommt zugleich der Satan und nimmt das Wort weg, das in ihre Herzen gesät worden ist. Und gleicherweise, wo auf steinigen Boden gesät wurde, das sind die, welches das Wort, wenn sie es hören, sogleich mit Freuden aufnehmen. Aber sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind wetterwendrig. Später, wenn Bedrängnis oder Verfolgung entsteht, um des Wortes willen, nehmen sie sogleich Anstoß. Und die, bei denen unter die Dornen gesät wurde, das sind die solche, die das Wort hören, aber die Sorgen dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach anderen Dingen dringen ein und ersticken das Wort. Wodurch dringen die ein? Durch die Augen, durch die Ohren und durch meinen eigenen Mund. Und es wird unfruchtbar. Und die, bei denen auf das gute Erdreich gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören und es aufnehmen und Frucht bringen. Der eine 30, der andere 60, der andere 100-fältig. Stimmt ihr mir zu, dass das Schlüsselwort in diesem Gleichnis das Wort hören ist? Manchmal wird ja diese Schriftstelle verwendet, um das Opfer zu erheben. Ich sag's immer wieder, das hat mit Geld nichts zu tun. Wir werden nicht 30, 60 und 100-fältig ernten im Normalfall. Das ist nicht wahr. Hier geht es um die Aussaat des Wortes. Ja, wir ernten, wir werden mehr bekommen, als wir hatten, das ist biblisch. Aber die 30, 60, 100-fältige Ernte, die geht, wenn wir das Wort aussenden. Nicht, wenn wir Geld aussenden. Wir sollen geben, damit wir empfangen, ja. Aber wenn wir Wort aussäen, dann erwarten wir eine Lebensfrucht, die 30, 60 und 100-fältig sein darf. Ich erwarte, wenn ich in den Himmel gehe, dass ein paar hundert oder tausend Leute da oben stehen oder nachkommen und sagen, der hat was mit mir zu tun. Irgendwie hat der einen Einfluss genommen auf mein Leben in guter Weise. Das ist, was ich erwarte. Und das solltest du auch erwarten. Wir haben ein paar Jahre zu leben hier. Und das sollte eine Frucht uns vorangehen oder uns nachfolgen. Das, glaube ich, ist zutiefst biblisch und das dürfen wir erwarten. Und die eine Form der Frucht, die letztendlich immer dazu gehört, ist, dass Menschen Jesus finden oder in Jesus gestärkt werden. Das ist immer dabei. Meine Charakterfrucht ist oft der Anfang, aber hinführen muss es, dass ich im Werk Gottes meinen Teil beitrage. 3/4 der Hörenden dieses Gleichnisses hatten Denkfehler und konnten so das Gehörte nicht halten oder nicht behalten. Die waren irgendwo da unterwegs. Die sahen die Dreiecke, die Pfeile nicht in den Ecken. Die waren kurz begeistert, die einen sogar, und dann waren sie wieder woanders, waren wieder in ihrem Egoismus, in ihren Angstäußerungen aller Art drin und haben wieder das dumme Zeug geschwätzt, statt die klugen Sachen, die Gott sagt, und verloren wieder das Leben, was eigentlich für sie gedacht war. Höre ich das Wort als das Wort oder höre ich das Wort Gottes nur als ein Wort von vielen? Darum geht's. Welche Priorität, welche Wertigkeit hat das Wort Gottes für mich, wenn ich es morgens lese? Ist es sein Wille, ist es die Wahrheit oder ist es nur eine Wahrheit? Das entscheidet ganz viel über meinen Einsatz, über meine Erkenntnis, über mein Verständnis und über das, was ich daraus hin auch tue. Denn alles beginnt hier. Mein Denken bestimmt meine Haltung. Ist meine Haltung nicht so, dass das Wort Gottes mein Erbe ist, dass es die Wahrheit in meinem Leben ist, dann wird meine Handlung natürlich auch nicht darauf aufbauen können. Das geht nicht. Spätestens wenn eine Krise kommt, siehst du genau, wo du bist. Das Leben dir zu den Fingern zerrinnt, dann weißt du, was das Wort für dich ist. Hältst du immer noch dran fest? Oder versuchst du jetzt selbst alles zu retten, was zu retten ist und lässt Gott mal ganz zur Seite, weil der ist wahrscheinlich sogar schuld an allem und so weiter. Ja, gibt die verrücktesten Dinge. Leute halten dann das Seil los, wenn sie kurz vorm Hochziehen sind und fallen wieder in die Grube und ärgern sich. Also höre ich als Jünger oder höre ich intellektuell neugierig zu? Das kann ich auch hier in der Predigt, wie du heute hier sitzt. Ich weiß das nicht, wie du hörst. Du hast diese beiden Optionen. Du hörst einen interessanten Vortrag und sagst, ja, das gibt mir jetzt was und das sind gute Gedanken, die nehme ich mit. Oder hörst du und sagst, Moment mal, Gott spricht hier zu mir. Mann, ich sehe das völlig anders. Ich muss was ändern. Es geht um mein Leben. Gott versucht mir hier was zu sagen durch diesen Prediger da vorne und ich habe die Wahl, es zu verändern oder so weiterzumachen wie bisher. So sieht's aus. Das ist Wahrheit. Und Jesus stand still, rief sie und sprach, was wollt ihr, dass ich euch tun soll? Das waren die Blinden auf dem Weg nach Jericho. Sie sagten zu ihm, Herr, dass unsere Augen geöffnet werden. Da erbarmte sich Jesus über sie und rührte ihre Augen an und sogleich wurden ihre Augen wieder sehend und sie folgten ihm. Das gefällt mir besonders gut. Wir haben auch schon Leute, die geheilt wurden von allen möglichen Krankheiten, aber manche davon fingen dann an, Gott zu folgen. Die haben gesagt, den lasse ich doch nicht mehr aus dem Auge. Der Gott hat mich geheilt, der hat mir Wunder getan, der hat mir Gutes getan. Denk nicht, dass das alle machen. Wir haben auch Leute gesehen, die wurden geheilt und kamen nie wieder. So, jetzt habe ich, was ich wollte, tschüss. Ja, übel. Was nutzt es mir, geheilt in die Hölle zu gehen? Dieser ehemalige blinde Bartimäus und sein Freund benutzten die Türe ihrer Ohren, um ihre Gedanken verändern zu lassen. Die hörten diesen Jesus wahrscheinlich nicht zum ersten Mal. Die haben gehört, was Leute über ihn gesagt haben. Dass das ein Wunderheiler ist und dass der große Dinge tut. Und dass es der Messias ist. Denn so sprachen sie ihn an. Du Sohn Davids, sagten sie zu ihm. Eine gefährliche Ansprache damals für Leute, vor allem für religiöse Leute. Die wurden nämlich meistens aus der Synagoge rausgekickt.
Glauben entwickelte sich, als sie das hörten. Und sie schrien, bis Jesus sie in der Menschenmenge bemerkte und ihnen gab, was sie sich wünschten. Die haben ihre Augen gebraucht. Nee, ihre Augen hatten sie nicht. Ihre Ohren. Entschuldigung. Und hatten dann ihren Mund gebraucht. Die haben gehört und dann haben sie geschrien. Jesus, Sohn Davids, erbarm dich meiner! Jesus!
Du hörst die Leute, die waren wie ihr.
Schreit jetzt doch. Hey, langsam, hier ist eine heilige Atmosphäre. Jetzt benimm dich mal hier. Wir haben hier den Meister und die schrien weiter, ich mach's jetzt nicht nochmal, aber die schrien weiter. Und die schrien offensichtlich lang genug, bis Jesus sie wahrnahm. Die drückten ihren Glauben aus mit ihrem Mund. So haben ihr, obwohl die Augen ja nicht da waren, die Ohren und der Mund gereicht. Manchmal hast du auch vielleicht nicht die Augen. Oder manchmal fehlen dir die Ohren. Irgendwie kriegst du es nicht gebacken. Aber so ein bisschen was hast du verstanden. Und dann nimmst du deinen Mund und sprichst es aus. Und Dinge kommen in Existenz, die von Anfang der Welt geplant waren für dein Leben. Diese beiden waren offensichtlich guter Boden. Denn direkt nach dem Empfang ihrer Heilung gingen sie nicht zuerst nach Hause, sondern sie folgten Jesus nach. Die wurde er nicht mehr los, glaube ich. Ich glaube, die waren im Garten Gethsemane noch dabei. Das waren, ja, es gab ja mehrere, die das tun wollten. Einige durften nicht, aber das hatte dann andere Gründe, wie der Gesarener zum Beispiel. Ich habe jetzt noch einen Videoausschnitt für euch aus dem Herr der Ringe, die zwei Türme. Bitte film ab. Merry und Pippin entdecken, dass dieses Endwasser sie wachsen lässt. Und als sie einmal herausgefunden haben, dass das passiert, wollten beide immer mehr davon. Für uns Menschen sind es unsere Gedanken, die uns entweder klein halten oder die uns wachsen lassen. Und ich sage euch, wenn wir Gottes Gedanken statt in unseren denken, dann werden wir uns verändern. Dann wollen wir mehr davon. Dann sind wir wie die Hobbits bei dem Endwasser. Sagen wir, hey, mehr davon. Das lässt mich wachsen. Ich wachse über das hinaus, was ich jemals war. Wem ist das schon mal passiert? In irgendeinem Bereich seines Lebens, dass du über das hinausgewachsen warst, was du vielleicht Jahrzehnte vorher warst. Lass mal sehen. Das sind doch ein paar. Ja, das meine ich. Diese Kraft hat das Wort Gottes. Das ist unser Endwasser. Und das dürfen wir Tag ein und Tag aus zu uns nehmen. Und das lässt uns wachsen. Und das macht Leute eben, war Selina hier, und ich bin überzeugt, sie hat das erste Mal überhaupt vor so vielen Leuten hier gesprochen. Und sie hat es so gut gemacht. Überleg mal, jemand, der sich anderthalb Jahre einschließt zu Hause und nicht mehr rausgeht und steht dann vor so einer Gruppe von Leuten und erzählt was sehr Persönliches. Wenn das kein Wachsen ist, ich wüsste nicht, aber ich war ein Stotterer bis zu meinem 20. Lebensjahr. Ich konnte keinen Satz so richtig klar ausdrücken. Und wenn das Wort Gottes nicht gewesen wäre, wäre ich es immer noch, das glaube ich. Gott hebt uns über das hinaus, was wir bis dahin waren und was wir auch jemals sein können, aus uns heraus und aus unseren natürlichen Umständen, weil die reichen nicht aus, um uns dahin zu entwickeln, wo Gott uns eigentlich haben will. Gottes Kraft, sagt die Bibel, wird in der Schwachheit vollkommen. Gott gab uns die Autorität über alle Gewalt des Feindes und nichts soll uns irgendwie schaden. Die Schriftstellen, das bekommt ihr alle nachher im Handout. Deine Worte sind es, die Berge dazu bringen, dass sie sich versetzen. Alles, was du anpackst, soll dir gelingen. Du sollst eine solche Qualität göttlichen Lebens in deinem irdischen Alltag haben, dass es aus dir herausströmt und deine Umgebung neugierig macht und andere segnet. Du sollst so voll mit dem Segen Gottes sein, dass du anderen damit zum Segen wirst. Unser Leitspruch als Gemeinde. Wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Gott hat uns aufgetragen, dieselben Werke zu tun, die er tat und größere, weil er diese Erde verlässt. Die Frage ist jetzt, wie viele Kranke hast du schon geheilt? Wie viele Dämonen hast du ausgetrieben? Wie vielen Menschen hast du das Evangelium bereits weitergesagt? Und wie viele Tote hast du auferweckt? Das ist auch eine Art von Totenauferweckung, wusstet ihr das? Wenn du jemandem das Evangelium weitersagst und der daraufhin Jesus findet und nachfolgt, das ist Auferweckung. Ich habe eine Zeit, da war ich immer traurig, dass ich noch nie einen Toten auferweckt habe. Bis mir das dann klar wurde, sage ich, ich wecke eigentlich ständig Tote auf. Auf andere Weise leider oder mit leider. Die Auferweckung ist wichtiger als die vom irdischen Leib, versteht ihr? Das ist die Auferweckung, zu der wir alle berufen und fähig sind, jederzeit. Ich möchte euch nochmal zum Schluss vier Reaktionen auf Jesu Folge mir nach vorstellen, die so ähnlich sind wie die ich euch das letzte Mal gezeigt habe. Jedoch hier mit ein bisschen Bibel unterwandert, die ihr nachher auf euren Handouts seht. Da gab es zum einen die Verweigerer, die Leute, die also nicht nachgefolgt sind. Dem einen war sein Erbe wichtiger, Dem anderen waren seine Besitztümer wichtiger. Das ist, was wir in der Bibel lesen. Das ist ein Typ biblischer Reaktion auf den Anspruch der Nachfolge Jesu. Der zweite Typus ist der Eifersüchtige. Das sind die, ja, die teilweise nachfolgen. Petrus wollte wissen, warum Jesus Johannes scheinbar bevorzugt behandelte, ehe er bereit war, nachzufolgen. Das war ein tragischer Moment, da müssten wir noch länger drüber predigen eigentlich. Und dann gibt es die Nachfolger, also die, die nachfolgen. Matthäus stand auf und folgte ihm, lesen wir Matthäus 1:9. Oder Johannes folgte Jesus, Johannes 21:19. Das waren direkte Reaktionen. Jesus rief, die Leute folgten. Und dann gibt es die vierte Gruppe, die Jünger, die nachfolgen und multiplizieren. Philippus folgte und führte Nathanael zu Jesus. Das war seine erste Reaktion, nachdem er anfing nachzufolgen. So einige von euch haben das genauso getan. Wenn Charlie denke oder so. Ja, ihr fangt da nachzufolgen, das nächste, was ihr macht, ihr bringt irgendjemand mit. Sagt, Moment mal, das ist so gut hier, ich muss euch hierher bringen. Das ist einfach Teil meines neuen Lebensstils. Gefällt mir. Oder Paulus folgte Jesus und führte Tausende zu ihm und gründete viele Gemeinden. Er behielt es nicht für sich und auch die anderen Jüngern letztendlich nicht. Einige mussten dann nochmal eine Entscheidung treffen und haben einen Weg gegangen. Aber dazu kommt die Bedeutung von Erfolg. Vielleicht wisst ihr das schon längst. Aber mir ist es ganz wichtig, dass ihr es wisst. Erfolg bedeutet, er folgt. Wem folgst du? Das ist die Aussage oder das ist die Qualität des Erfolgs, den du hast. Folgst du Jesus Christus nach, wird Erfolg in deinem Leben da sein. Ich rede jetzt nicht nur von materiellen Dingen. Ich rede von ganzheitlichem Lebenserfolg, einem Sinn, einem Ziel, ja, und Freude und Frieden. Und ich möchte schließen mit einem Ruf zu den Waffen. Die Frage ist, wer ist heute bereit, den Preis der Nachfolge zu bezahlen? Oder anders ausgedrückt, wer möchte Gott bitten, seine Denkfehler zu korrigieren und lernen, richtig zu hören? Wer beantwortet heute die Fragen, wer ist unser König und vertrauen wir unserem König heute neu? Wer stellt sich als Ross und Reiter für die Sache Gottes zur Verfügung? Und wer steigt aus der Passivität aus und macht Gottes Anliegen zu seinem Anliegen? Das ist das Angebot. Ihr wisst, wir machen das jede Woche hier. Weil ich glaube, jede Woche sitzt jemand hier, dem Gott in der letzten Zeit begegnet ist, der gemerkt hat, dass er es alleine nicht schafft, der weiß, dass Gott eigentlich die einzige gültige und helfende Antwort ist, um in diesem Leben diese Art von Erfolg haben zu können. Lass uns doch zusammen bitte stehen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu. Er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.